Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Jeder kennt wahrscheinlich diesen doch sehr ikonischen Moment, wenn beim Darts eine Triple 20 geworfen wird, und die meisten werden sich dann jetzt wahrscheinlich daran zurückerinnern, an die Weihnachtszeit, wenn im Ali Pelli die Darts-WM im Finale ausgezockt wird, vor allem eben auch, weil jetzt zuletzt noch ein Deutscher wirklich weit gekommen ist. Der Sport ist ein ultra großen Trend, und man könnte sich jetzt fragen, was das Ganze bisher mit E-Commerce zu tun hat. Es ist ganz klar, denn wir haben heute mit Tim Bange, einer der Gründer von MyDartFile, hier bei uns mit dabei, und die haben wirklich eigentlich das Unmögliche möglich gemacht. Sie haben sozusagen im Finale Spots geschaltet für ihre Brand MyDartFile. Was machen sie? Das ist am Ende ein Konfigurator für ja selbstgestaltbare Dart-Produkte, vor allem natürlich die Pfeile, aber auch Scheiben und Co. Sind natürlich da direkt jetzt gerade in diesem absoluten Hype-Train. Der Sport geht ja gerade richtig durch die Decke. Mit dabei ist ein sehr spannendes Gespräch, weil sie schon ultra lange dabei sind, und man muss sich halt eben überlegen, bei der Darts-WM im Finale Werbung zu schalten, ist erstens nicht günstig, und es ist zu vergleichen wie mit dem Champions-League-Finale im Fußball. Es ist also wirklich ein ganz besonderes Marketing, was hier gespielt wird. Tim gibt wirklich verschiedenste Einblicke vom Aufbau bis hin zum TV-Spot, den sie da geschaltet haben, was für Conversion-Rates da möglich sind. Deswegen ist es ein ultra spannendes Gespräch geworden. Am Ende haben wir noch einen kleinen Gast mit dabei, aber deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Tim Bange von MyDartFile. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Ja, Tag.
Herzlich willkommen, auch von mir. Wie geht's?
Alles gut soweit. Alles gut. Die Deutsche Bahn hat ihren Job am Ende dann doch noch gemacht und ich bin heil in Köln angekommen.
Aber leicht verspätet.
Leicht verspätet, aber die Sperre wurde zum Glück wieder aufgehoben von meiner Streckensperre da.
Wo kommst du eigentlich her, bevor wir dann reinstarten?
Jetzt komme ich gerade aus Berlin, also beziehungsweise ich lebe seit 9 Jahren in Berlin. MyDartFile ist ja auch mit Hauptsitz in Berlin, und ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main.
Krass. Bevor wir vielleicht so ein bisschen so die ganze Geschichte von euch aufrollen, hol die Leute vielleicht einfach selber einfach einmal gerne irgendwie kurz einmal ab, woher wir uns vielleicht einfach alle eigentlich kennen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon gemerkt, es ist ein lustiges Dreigestirn, was sich hier heute versammelt hat, aber vielleicht einfach nur, weil wir Fragen lange nicht gestellt haben, woher kennen wir uns eigentlich?
Ja, sehr gerne. Also wir sehen uns ja heute eigentlich das erste Mal persönlich. Kennengelernt haben wir uns eigentlich über die Legende André Jonka.
Schöne Grüße.
Genau, schöne Grüße gehen raus, den ich letztes Jahr auf der E-Com-Messe in Berlin kennengelernt habe, und der hat von eurem Podcast geschwärmt und hat dann ja irgendwie im selben Zuge eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, und jetzt sitzen wir heute hier, und ich freue mich ja heute, euch ein bisschen was zu unserer Gründungsgeschichte erzählen zu können. Ihr habt ja auch schon, glaube ich, ein paar spannende Fragen für mich vorbereitet. Und genau, was machen wir? Oder MyDartFile ist letztendlich der weltweit erste und auch bis heute noch einzige Dartpfeil-Konfigurator. Wir haben uns spezialisiert auf personalisierte Dartpfeile, Dartscheiben und alles, was einem Dartspieler am Herzen liegt.
Genau. Wie groß, also die Leute so am Anfang, bevor man so ein bisschen so in die tiefe Geschichte einsteigt, einfach so ein bisschen zu hooken, was kannst du vielleicht, man muss es einfach sagen, es wird von vielen Inhabern von Sachen gehört, ja. Das heißt, sie sind sehr KPI-getrieben. Was kannst du irgendwie zu erzählen zu irgendwie Größe, irgendwie Umsatz vielleicht in der High Season oder irgendwie, einfach so paar Stats?
Sehr gerne. Wir machen 7-stelligen Umsatz. Wir haben so zwischen 7 und 20 Mitarbeitern ganz nach Saison. Also wir haben eine sehr starke Saison im Winter. Liegt einfach an der Darts-WM, die wahrscheinlich die meisten von euch da draußen auch kennen oder ihr ja auch regelmäßig guckt hoffentlich. Dementsprechend, genau, unsere Saison geht meist so von November bis März. Da haben wir so um die 20 Mitarbeiter. Hoffentlich im nächsten Winter ein bisschen weniger, weil wir so ein paar Optimierungen gemacht haben. Und ein sehr weiser Unternehmer letztens zu mir noch gesagt hat, stellt nicht zu viele Leute ein. Wir haben aber im Sommer meistens so dann wirklich so dieses Core-Team, sag ich mal, sind 7 Leute aktuell, und genau.
Crazy. Ist, glaube ich, ein geiles Ding, weil man muss sozusagen 2 Sachen sich, glaube ich, angucken. Einmal, ihr macht es schon ultra lange, also wir schneiden da jetzt ein bisschen rein. Ist jetzt nicht so, wie als wärt ihr irgendwie letzte mit dem auf den Hype-Train irgendwie vor einem Jahr irgendwie aufgesprungen und hättet gesagt, komm, wir machen jetzt mal irgendwas mit Dart, weil das geht gerade ab. Also ihr macht es schon ultra lange, aber ihr verbindet das irgendwie mit einem echt geilen Thema, was gerade irgendwie voll viel Momentum irgendwie hat. Also irgendwie Dart ist voll uprising. Wenn wir uns die Geschichte so ein bisschen angucken, ist es ja nicht so, dass du das sozusagen alles alleine machst oder alles alleine gegründet hast. Du hast einen Co-Founder, den Lukas.
Genau.
Und ich glaube, es ist eigentlich ganz spannend, woher ihr euch kennt und wie ihr dann sozusagen, vielleicht sozusagen zusammen da reingestartet seid.
Ja, also genau, Lukas und ich, wir kennen uns eigentlich schon seit der 7. Klasse, muss man sagen. Also irgendwie im Povi-Unterricht haben wir zusammengesessen, und ab da ging die Reise eigentlich los. Haben uns dann so nach dem Abi ein bisschen verloren, aber dann in der Studentenbude in Frankfurt wieder getroffen. Und ja, seitdem gehen wir da durch dick und dünn und sind damals das erste Mal zur Darts-WM, ich glaube 2015 war das, gefahren. Und da ist, sage ich mal, so dieses ganze Darts-Thema bei uns eigentlich erst so richtig aufgekommen. Ich hatte damals gar keine Ahnung von dem Sport. Für mich war das ja irgendwie so eine Skiurlaub-Erfahrung.
Ein Après-Ski-Kneipending.
Genau. Also quasi so dieses Kneipensport-Image habe ich quasi voll im Kopf gehabt. Und man muss auch sagen, der Darts hat sich auch in den letzten 8 Jahren, das ist seitdem wir mein Dartfeuer machen, auch nochmal extrem professionalisiert. Und ich glaube, der Clou war damals, dass wir so eigentlich auf 3 Hypes so ein bisschen aufgesprungen sind. Ne? Das war zum einen E-Commerce an sich, dann zum anderen dieses Thema Personalisierung, also so Nike-ID gab es ja damals schon.
War das auch, ne? Kranke Zeit.
Genau. Und ich glaube, jeder kennt den Spaß dabei, sich irgendwelche Produkte online irgendwo zu konfigurieren. Ob man sie dann am Ende kauft, beispielsweise ein Auto, ist dann nochmal, steht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber das war so das zweite Thema und dann halt natürlich Darts an sich. Gerade wenn man sich so die Einschaltquoten anschaut bei Sport1, The Zone, da sind wir mittlerweile in ganz anderen Sphären unterwegs, als es damals war.
Aber grundsätzlich muss man sich ja so ein bisschen überlegen, meinst du gerade 2015 wart ihr das erste Mal bei der Darts? Weil sozusagen, ich hatte im Kopf, ihr wart 2017 das erste Mal, nee, 2016, kann das sein?
Ja, es war die WM 2016, das war aber Dezember 2015. Okay. Also quasi jetzt zum Beispiel kommt ja die WM 2026, also die als nächstes kommt, weil sie
startet dann immer im November und geht bis 3., 4. Januar oder so, ne?
Ja, Mitte Dezember sind so knapp 3 Wochen bis Anfang Januar. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich, gibt's eine Regeländerung, das heißt jetzt in diesem Jahr wurde das Teilnehmerfeld nochmal extrem erhöht, was dem Sport gut tut und das Preisgeld dementsprechend auch stark erhöht. Und also dementsprechend, da ist viel passiert. Und wir haben natürlich auch mit unseren, sag ich mal, Online-Marketing-Tätigkeiten dafür gesorgt, so dass das Thema noch ein bisschen publik wird. Gerade weil wir am Anfang extrem auf Content-Marketing gesetzt haben und einfach versucht haben, den Leuten klarzumachen, warum Darts einfach ein geiler Sport ist. Ja.
Aber wie kann man sich das vorstellen? Ihr seid dann ja 2 Studenten zu dem Zeitpunkt noch, die sich irgendwie denken, okay, der Sport macht Spaß, wir sind jetzt irgendwie gehuckt davon, bei der WM dann mit da am Start zu sein. Der erste Gedanke ist ja nicht, wenn ihr da vor Ort seid, so, ey, lass mal eigene Darts machen.
Mhm. Nee, definitiv. Also Lukas hat, glaube ich, gerade noch seine Bachelorarbeit irgendwie fertig geschrieben. Ich war frischer Studienabbrecher, dementsprechend hatte ich noch ein bisschen Freizeit.
Überraschung.
Ja, genau. Und für uns ist so ein bisschen aufgefallen tatsächlich, dass da extrem viele Deutsche einfach zu dem Zeitpunkt schon da waren. Und dann haben wir gesagt, ey, wir kommen beide halt auch aus Unternehmerfamilien, kann man sagen. Also unsere Eltern haben beide was Eigenes gemacht. Und ich glaube, bei mir war es auch absehbar, dass ich auch früher oder später eine eigene Firma gründen werde. Umso cooler, dass wir das dann zusammen am Ende gemacht haben. Und ja, Lukas, der eben war dann irgendwann mal langweilig abends und wollte sich eigene Dartpfeile irgendwie bestellen, ne, konfigurieren, weil wir hatten so eine Dartscheibe bei uns, der Studentenbude. Und der hat dann dort halt nichts gefunden. Ne? Also gab es online-mäßig kein Angebot zu. Es gibt klar die klassischen Spieler-Darts, aber die waren halt langweilig und wir wollten was Eigenes haben. Ja, und dann haben wir da irgendwie irgendwann entschieden, dass wir gesagt haben, komm, wir bauen einen Dartpfeil-Konfigurator. Und so ging die Reise dann langsam los. Ja.
Man muss es ja schon irgendwie so ein bisschen so münzen, dass ihr euch ja irgendwie sozusagen vom Setup schon irgendwie eine ziemlich komplizierte Sache, sag ich mal, irgendwie ans Bein geklebt hat, sag ich mal. Also ihr hättet ja irgendwie sagen können, komm, ich mache mir irgendwie, weiß nicht, 4, 5 Basissachen, die ich dann irgendwie einfach verkaufe. Aber von Anfang an war es ja irgendwie so ein bisschen so dieser Konfigurator. Vielleicht bevor wir auch sozusagen die Geschichte weiter aufrollen, weil ich glaube, es sind noch so ein paar lustige Fuck-Up-Stories auf jeden Fall mit dabei. Kannst du vielleicht irgendwie einfach einmal so ein bisschen so grob erklären, zu sagen, was das Produkt genau ist, weil alles bei euch ist ja eigentlich so gesehen irgendwie ein Konfigurator. Also irgendwie alles, so sehr, sehr viel läuft in diesem Punkt zusammen.
Ja, also genau. Und wir versuchen eigentlich letztendlich jedes Produkt, was da im Darts unterwegs ist, irgendwie eine Personalisierung hinzuzufügen. Ne? Ob das jetzt die Dartpfeile waren am Anfang, hinten die Dartflights, die auch manchmal einfach nur separat bestellt werden.
Also der Flight ist sozusagen das Ding, was hinten der in den Arsch gesteckt wird.
Der Flügel, wie die meisten Anfänger jetzt sagen würden.
Oder,
genau. Dann Dartscheiben logischerweise. Dartscheiben personalisieren wir, werden wir jetzt auch ab Herbst nochmal eine Innovation an den Markt bringen. Und dann an sich Surrounds, Trikots mittlerweile, Dart-Cases, Dart-Halter, also da gehen wir wirklich komplett, ne, in die Horizontale bei der Produkterweiterung. Ja.
Man muss schon sagen, der Konfigurator ist und bleibt sozusagen das Kern.
Genau, am Ende, jedes Produkt hat am Ende einen eigenen Konfigurator und der Dartpfeil-Konfigurator, ich glaube, den gibt es mittlerweile in seiner 5. Version, der wurde ja am Anfang da so ein bisschen zusammengebastelt von uns und mittlerweile ist das deutlich seriöser natürlich geworden. Wir haben über, ich glaube, 200 Millionen Kombinationen theoretisch, die du bei uns bestellen kannst.
Von daher, da hast du schon viele Unikate, die da bestellt werden.
Aber wie, also welche Teile gibt es bei so einem Dart, die man konfigurieren kann? Weil ich glaube, dass das vielleicht den vielen noch nicht klar, mir war es auch lange nicht klar, bis ich dann mich da mal ein bisschen reingedacht habe jetzt für den Podcast. Weil beim Fußballschuh ist es beispielsweise, glaube ich, relativ greifbar. Du hast dann irgendwie Stollen, du hast die Schnürsenkel, den Oberschuh, Unterschuh, keine Ahnung, da verschiedene Parts.
Ja.
Man könnte jetzt erstmal sagen, der Dart ist ja erstmal nur ein Ding, aber es ist ja im Endeffekt nicht so.
Nee, genau, also der Dartpfeil ist halt prädestiniert dafür, eigentlich den zu konfigurieren, weil der hat am Ende so 7 Bestandteile. Du hast vorne die Spitze, also beziehungsweise 7 jetzt eher eine Spitze, Barrel, Shaft, Flight und hinten noch der Protektor, also eigentlich 5. Genau, du hast letztendlich einmal musst du unterscheiden zwischen Steel Dart und E-Dart oder Soft Dart. E-Dart sind die mit der Kunststoffspitze vorne dran, ist nochmal eine ganz andere Sportart, da gibt es auch andere Regeln, auch gerade was das Thema Maximalgewicht etc. Betrifft. Und Steel Dart ist, sage ich mal, das, was die meisten kennen aus dem Fernsehen. Und beim Steel Dart, genau, hast du die Stahlspitze, du hast den Barrel, das ist das Griffstück, meistens aus Wolfram oder einer Wolframlegierung, einfach aufgrund der hohen Dichte, ist das ein sehr geeignetes Material und macht letztendlich auch 90% des Preises aus. Ne? Und dann gibt es den Shaft, das ist quasi das Verbindungsstück zwischen Flight und Barrel. Und der Shaft, der zum Beispiel, gibt es auch verschiedene Materialien, Aluminium, Kunststoff, Carbon. Und beim Flight wiederum gibt es verschiedene Formen, auch verschiedene Designs, verschiedene Stärken. Und am Ende gibt es dann noch so kleine Zubehörteile, wie zum Beispiel so Flight Saver oder Flight Protektoren, die deine Dartpfeile ein bisschen langlebiger machen oder auch vielleicht nochmal ein bisschen optimieren.
Und das Ganze macht man am Ende fürs Aussehen, fürs Gefühl, wie er da sozusagen sich verhält, weil beim Fußballschuh ist ja meistens erstmal nur Aussehen, so wenn man das mal als Vergleich herbeizieht.
Also du willst so gesehen wissen, ob sozusagen eine Verbesserung sozusagen...
Ja, natürlich, wenn ich ein anderes Material nehme, gehe ich jetzt einfach davon aus, dass es sich dann irgendwie anders anfühlt und ich dann damit besser werfe, so vom Ding her.
Genau, also es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Zielgruppe jetzt drauf an. Ne? Wir haben viele Hobbyspieler und die Hobbyspieler, klar, gerade wenn das Anfänger sind, die gucken Darts, wir haben es erstmal, sehen dann unsere Ad irgendwie, finden das cool, die konfigurieren sich einen Dartpfeil, gehen vielleicht so ein bisschen nach unseren Tipps und Empfehlungen, die wir im Konfigurator geben und bestellen sich dann dort ein Teil, was sie schön finden oder cool finden, so, oder gehen vielleicht mehr nach dem Designfaktor. Es gibt aber auch viele ambitionierte, sag ich mal, Amateurspieler, die sagen, hey, ich will genau diesen Pfeil haben, finde das geil, dass er sich den bei uns so konfigurieren kann, weil er dann sagen kann, hey, ich hätte den gerne in dem Durchmesser, hätte die Länge hinten dran und bestellt den dann einfach aufgrund des Performance-Gedanken, genau. Ja. Also es gibt quasi je nach Zielgruppe da unterschiedliche Motivationen.
Ah, okay, got it. So, ihr macht das halt seit 2017 so, das ist halt jetzt einfach schon irgendwie jetzt fast im 8. Jahr, wo ihr drin seid und so gerade das Produkt jetzt vielleicht ist. Früher war es das halt eben wahrscheinlich nicht und auch der Weg dahin war wahrscheinlich sehr, sehr kompliziert, vor allem nicht nur irgendwie sozusagen, wir sprechen schon über Zielgruppe, technisch sehr kompliziert, aber irgendwie auch, wie man startet. Wie kann man sich denn vielleicht so ein bisschen so das erste Jahr 2017, 2018 vielleicht so ein bisschen vorstellen, was ging da ab, weil irgendwie das sind so irgendwie so, glaube ich, die Momente, wo eigentlich am meisten passieren, die einem irgendwie im Gründen dann irgendwie so nachträglich auch am längsten in Erinnerung bleiben. Mhm. Vielleicht kannst du irgendwie so ein bisschen so einfach erzählen, wie ihr so ein bisschen einfach sozusagen das ganze Thema irgendwie angegangen seid, weil ich glaube, zwischen finalem Produkt und irgendwie Start, da liegen irgendwie so zwei Welten.
Ja, keine Frage. Also ich meine, das wird einem ja auch dann immer so ein bisschen suggeriert, ne, auf LinkedIn oder wo auch immer, wenn man da so sieht, so erfolgreiche Gründer, aber man sieht eigentlich nicht das Schlamassel, was da am Anfang los war. Also bei uns ging es auf jeden Fall drunter und drüber, das kann ich schon mal anteasern. Wir haben, glaube ich, ja, mit einem Negativrekord auf Start Next gestartet, wo wir eine Crowdfunding-Kampagne gemacht haben. Man muss sagen, unsere Vorbereitungszeit war Rekordzeit. Ich glaube, da haben wir jeden unterboten. Dementsprechend war die Qualität aber auch nicht da.
Kannst du das ein bisschen einordnen?
Ja, also ich meine, am Ende, es ging eigentlich am Anfang darum, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen einen Dartpfeil-Konfigurator haben. Und haben uns dann mal so informiert, was das kostet, weil wir selber nicht irgendwie die Fähigkeiten hatten, den eigentlich selber zu bauen. Und dann haben wir gesehen, okay, so ein Teil kostet irgendwie 20.000 Euro damals und haben gesagt, okay, lass uns mal eine Crowdfunding-Kampagne aufsetzen, weil finden bestimmt viele Leute cool und dann können wir da so auch eine Art Community drüber aufbauen. Und dann haben wir das Ganze organisiert, haben das Crowdfunding-Video gefilmt, gibt's auch noch auf YouTube, kann man sich gerne mal anschauen. Und am Ende, wir sind live gegangen und es ist halt gar nichts passiert. Also auch wirklich gar nichts, ne? Also wir haben das.
Die Eltern mit 50 Euro.
Nee, also die Eltern, ich glaube, am Ende gab es einen Gönner, das war der Opa vom Lukas, der Willi, der hat da ein paar Groschen reingefeuert in den Topf, aber damit war es das auch mehr oder weniger. Also wir haben quasi nachgefühlt auch 2 Wochen Wochen gesagt, ey, das macht hier gar keinen Sinn, wir lassen die einfach noch auslaufen. Und ich meine, wir waren noch nicht mal bei einem Drittel angekommen, glaube ich, von der Gesamtlaufzeit von dieser Crowdfunding-Kampagne. Nee, wir haben dann am Ende gesagt, wir machen es jetzt selber einfach und haben über YouTube uns da selber so ein bisschen über WordPress informiert. Da gab es so ein paar Plugins, so einen Skateboard-Konfigurator irgendwie, den wir dann so ein bisschen umfunktioniert haben für unsere Bedürfnisse. Man muss sagen, wir hatten echt extrem viele Herausforderungen, einfach dadurch, dass dieser Dartpfeil, wie ich euch gesagt habe, ja aus 5, 6, ich glaube damals sogar 7 Bestandteilen bestand. Das heißt, du hast so viele Regeln, dass dieses Plugin einfach ewig geladen hat. Das heißt, unser erster Konfigurator zum Beispiel, als er dann irgendwann live ging, 2 Monate später, hat er eine Ladezeit von irgendwie 1,5 Minuten gehabt. Ne? Also Conversion Rate Killer an der Stelle. Aber ja, wir haben uns da irgendwie so ein bisschen durchgeboxt und hatten dann einfach auch, sag ich mal, so ein paar Leute, die ja schon interessiert waren. Dementsprechend, als wir dann auch gelauncht haben, hatten wir, glaube ich, an dem ersten Tag irgendwie schon 2, 3 Bestellungen. Aber es hat dann auch wirklich sich sehr gezogen am Anfang. Also wir hatten teilweise echt so mal 2, 3 Wochen einfach keine Bestellungen. Und ich meine, wir reden dann hier von einem AOV von 50 Euro oder sowas. Also, dass wir damals dran geblieben sind, das ist schwierig, mir selber noch quasi mir wieder in Erinnerung zu rücken, wie das damals wohl gewesen ist. Aber wir haben halt weitergemacht und dann kam natürlich auch der erste Winter, wie ich ja vorhin schon gesagt hatte, Hauptsaison bei uns, und haben sich die Bestellungen dann auch gemehrt und dann haben wir erst eigentlich so richtig Gas gegeben.
Aber sozusagen, wenn der Konfigurator irgendwie 1,5 Minuten lädt, sage ich jetzt mal, dann kann der Winter natürlich so lang sein und so schön sein, wie er ist. Und da kann dann irgendwie, ja, können irgendwie die neuen Data geworfen werden, wie es nur geht. So, wenn halt nichts funktioniert, funktioniert nichts. Ich glaube, wichtig ist auch immer so ein bisschen so im Auge zu behalten, wie ihr, glaube ich, sozusagen technisch auch irgendwie mitgegangen seid. Weil ich glaube, du hast es irgendwie, glaube ich, recht lange auch irgendwie versucht, irgendwie so selber mitzumachen. Oder beziehungsweise dein Background ist ja eigentlich sozusagen, du hast ja auch, glaube ich, Wirtschaftsinformatik oder Informatik studiert, ne?
Ja, ja. Ja, bis ich nach der dritten Java-Vorlesung den Faden verloren habe. Ja. Nee, aber an sich hast du recht. Natürlich, wir haben, also es war auch immer bei uns schon Learning by Doing. Ja, also ich meine, Lukas hat ja auch nichts mit IT zu tun gehabt. Ich meine, am Ende ist er heutzutage unser CTO, wenn du es so möchtest, neben seinen ganzen anderen Aufgaben. Und er hat am Ende diesen Konfigurator gebaut. Und ich habe immer viel Feedback gegeben und neue Ideen reingestreut natürlich. Aber am Ende war das dann so ein bisschen sein Thema. Und er hat sich da reingefuchst und wie auch immer er das damals geschafft hat. Und klar, mittlerweile, der Mann kann mittlerweile coden. Man hat einfach eine extreme Lernkurve in den letzten 8 Jahren genossen. Ich in meinen Feldern, er bei sich. Und ja, von daher, das hat sich schon gemacht.
Wie war denn dann sozusagen so ein bisschen die Entwicklung? Ihr habt dann die ersten Sales im Winter gemacht, weil, keine Ahnung, Darts ist jetzt vielleicht so ab Corona, glaube ich, nochmal extrem im Hype gewesen, also um 2020 rum, aber da wart ihr ja trotzdem 2 Jahre dann vielleicht nochmal voraus, oder würdest du das vielleicht selber erstmal so sehen, dass dann der Hype kam? Wie waren die nächsten Schritte sozusagen nach den ersten Verkäufen?
Ja, also tatsächlich, vielleicht, ich gehe nochmal einen Schritt zurück, weil eine Sache habe ich gerade vergessen, nämlich gerade das Thema, wie haben wir überhaupt die ersten Verkäufe bekommen, weil wir haben ja keine Ahnung von Google Ads gehabt, wir hatten keine Ahnung von Meta Ads und das Einzige, was wir am Anfang eigentlich gemacht haben, ist, dass wir auf Facebook gegangen sind, da ganz viele Leute aus irgendwelchen Facebook-Gruppen geaddet haben und die dann zu unserer Seite eingeladen haben, und so kamen eigentlich die ersten Käufer zustande. Sehr viel Fleißarbeit, man musste dann auch mal die ganzen 5000 Freunde wieder entfernen, weil das war quasi gedeckelt. Mhm. Also da war man schon viel damit beschäftigt am Anfang, und dann haben wir wirklich auf Content is King gesetzt. Also wir haben wirklich Content Marketing betrieben auf allen möglichen Kanälen, Blogartikel für jedes Nischenthema geschrieben, und dementsprechend war unser SEO-Game von Anfang an ziemlich stark. Mhm. Wir haben aber sehr spät angefangen mit Meta-Ads zum Beispiel. Also damit haben wir eigentlich erst so kurz vor Corona angefangen, und da waren wir schon 2 Jahre im Geschäft oder knapp 3 Jahre. Also das war wirklich viel zu spät. Google Ads haben wir gestartet, also sehr, ja, das hat sich auch direkt dann bewährt, aber bei Meta waren wir eigentlich viel zu spät dran. Und das haben wir dann so ein bisschen manchmal auch bereut, weil wir gesagt haben, ey, hätten wir das von Tag 1 gehabt, wo auch noch teilweise das auch deutlich einfacher war, bei Meta Ads zu schalten. Mhm. Den Zug haben wir ein bisschen verpasst, aber klar, dann zu Corona hatten wir dann nochmal ein richtiges Boomjahr, weil die Leute sind drin geblieben, die hatten Langeweile, haben Darts im Fernsehen gesehen, Gabriel Clemens zum Beispiel hatte.
Stimmt, der Deutsche.
Genau, der Deutsche, der war dann mal im Halbfinale. Das war schon mal so eine kleine Kostprobe davon, was passieren kann, wenn wir mal so einen Michael Schumacher-Effekt haben, ne, wo du einen Weltmeister hast. Das wird natürlich eine richtig große Party. Aber ich glaube, bis dahin ist noch ein bisschen, aber das wird früher oder später auf jeden Fall passieren. Und ja, also das waren alles Faktoren, die uns während Corona dann schon sehr gepusht haben. Ja.
Krass. Wenn man sich das so ein bisschen anguckt, ist ja so immer so ein bisschen so, ja, die Frage, sage ich mal, die sich da immer so ein bisschen stellt, sind eigentlich bei euch, glaube ich, so zwei Sachen, die mich primär interessieren. Das ist einmal so ein bisschen so Saisonalität. Also das ist ja irgendwie, vor allem am Anfang stelle ich mir das halt irgendwie schon, oder beziehungsweise es wird für euch natürlich irgendwie auch voll der Dämpfer gewesen sein. So, ja, okay, es fängt irgendwie mittelmäßig an. Ich habe irgendwie einen mittelmäßigen Konfigurator, der wird irgendwie besser. Dann merke ich so, es wird Winter, es geht ab, irgendwie Leute haben Bock. Und dann irgendwie kommt irgendwie der Darts-WM ist vorbei. Man denkt so, Alter, geil, Junge, jetzt geht es richtig ab. Und dann kommt da nachher eigentlich nichts mehr. Also irgendwie, es vertrocknet ja. Also es, ja, es wird ja vor allem am Anfang, jetzt, wir sprechen da später dann auch nochmal drüber, wie es vielleicht heute ist und wie ihr das irgendwie so ein bisschen so counterpartet. Aber früher muss das ja für euch eigentlich voll der abgefuckte Moment gewesen sein, wenn irgendwie die Darts-WM vorbei, also das ist nur mein Empfinden jetzt so, die Darts-WM ist vorbei. Man hat irgendwie so, man denkt so, ey geil, ich sitze hier irgendwie auf voll dem krassen Pferd und man merkt so, ja okay, kacke, das Pferd ist jetzt verletzt oder ist jetzt erstmal sozusagen wieder im Stall so ein bisschen.
Ja, ja, nee, hast du absolut recht. Also es war schon deprimierend, immer am Anfang dann so diese Hoch zu spüren und dann irgendwann so Richtung mehr März, April, Mai geht die Kurve halt wieder runter und dann im Juli ist er komplett im Keller und dann sitzt du da und denkst dir, okay, ich habe ja eigentlich einen 520-Euro-Job, wenn du so möchtest, weil ich habe noch ein bisschen Kapazität frei. Aber klar, du beschäftigst dich dann natürlich schon direkt wieder mit der nächsten Saison. Also das ist so ein Learning, das haben wir natürlich mit der Zeit irgendwie gemacht und konnten dann auch irgendwann realistisch einschätzen, bis wohin können wir eigentlich skalieren und wo ist dann halt einfach auch Schluss.
Aber hat man sich nicht auch irgendwie immer aktiv richtig verzettelt? Also ich, oder ist also so, okay, alles klar, nach der ersten Saison oder nach zwei Saisons weiß man so, ja okay, alles klar, ich habe hier irgendwie eine krasse Saisonalität, aber also ich bin sehr realistisch, was ich kann und was ich nicht kann. Und beispielsweise, wenn ich mir denken würde, krank, es geht jetzt richtig ab, dann würde ich irgendwie sagen, ich baue jetzt irgendwie zwei Leute fürs Coding, einfach weil der muss irgendwie so geil werden, der Konfigurator, weil man denkt, so, ich pushe jetzt einfach mal weiter, gibt's dann irgendwie auch so, also.
Vor allen Dingen, wenn man noch so grün in den Ohren ist und ich denke, ja, das geht ja immer so weiter.
Ja,
und
das
vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat, dass nach der WM dann der Hype erstmal wieder abnimmt.
Na klar, klar. Also ich meine, wir haben ja unsere Jahresumsätze irgendwie die ganze Zeit auch nur verdoppelt in den ersten vier, fünf Jahren so, ne? Und irgendwann, genau, wurden wir ein bisschen größenwahnsinnig, gerade zum Thema, zum Zeit von Corona. Weil da hat sich zum Beispiel dieser Darts-Hype halt bis in den Mai, teilweise Juni noch reingezogen, ne? Also das war wirklich, weil da war ja der erste Lockdown irgendwie dann so April, März, April, Mai, so in dem Zeitraum. Und da haben wir natürlich, wir machen ja immer so meistens so unsere Winter-Orders oder unsere Analysen, sag ich mal, irgendwie so im Juni und platzieren dann schon unsere Bestellungen. Und da haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt hier so weitergeht, dann brauchen wir natürlich viel mehr Produkte für den Winter, wenn wir hier richtig Gas geben wollen. Und das war halt genau zu der Zeit, genau, wo wir auch mit Meta angefangen hatten. Und da hatten wir halt genau die Skalierung im Auge und da haben wir uns tatsächlich auch richtig verzettelt, wie du es eben gesagt hast, nämlich gerade so nachdem dann Corona vorbei war oder in dem Frühjahr, wo jetzt Russland dann auch in die Ukraine reinmarschiert ist, da sag ich mal, haben wir dann auf einmal nicht mehr so viele Produkte verkauft oder da war das halt auf einmal nicht mehr so stark und da sind wir dann nochmal ein paar Liquiditätsschwierigkeiten gekommen, das kann man auch schon mal so offen sagen. Mhm. Mittlerweile haben wir das wieder gerade gezogen, aber das war schon, da gab es schon mal ein paar schlaflose Nächte, definitiv.
Krass, völlig verrückt. Wie, also sozusagen, du hast jetzt einmal gesagt, sozusagen, okay, das Thema Marketing oder wie man so mit der Saisonalität umgeht, pendelt sich so ein bisschen ein. Aber irgendwie will ich noch ein bisschen stärker auf diesen Konfigurator eingehen, weil der ist ja irgendwie schon.
Der ist faszinierend,
gell? Der ist faszinierend und der ist ja sozusagen auch alles, was ihr seid.
Ja.
nein, aber sozusagen die Frage ist halt so ein bisschen auch, weil wir sind natürlich irgendwie auch sehr tech-interessiert oder halt generell sehr fokussiert auf diese Themen, zumal halt ja sowas wie Konfigurator immer für viele Leute so, hätte ich gerne, aber es ist schwierig irgendwie umzusetzen. Mhm. War für euch irgendwie das erste Produkt. Wie habt ihr denn vielleicht irgendwie einfach so ein bisschen weiterentwickelt? Also das ist, glaube ich, irgendwie auch ultra wichtig. Also ich meine, mit dem, ihr hättet den Hype niemals ausnutzen können, wenn irgendwie der Konfigurator auf dem Level geblieben wäre, wie der erste war und irgendwie 1,5 Minuten Ladegeschwindigkeit hat. Also das verzeiht, also das, da machst du ja gar keinen Sale, so sage ich jetzt einfach mal.
Ja, keine
Kannst du
Frage.
Ein bisschen erzählen, wie ihr den so optimiert habt, wie ihr so da rangegangen seid, wie so die Entwicklungsstufen waren, vielleicht so, kannst du da so durchgehen, wie so ein Pokémon, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja, nee, definitiv. Ja, ja, mittlerweile.
Shiggy entwickelt sich.
Mittlerweile sind wir Glurak, aber.
Von Shiggy zu Glurak.
Der heißt ja nochmal, Glumanda war, glaube ich, die Zwischenstufe, aber ist auch egal.
Das kann nur Marvin sagen.
Glumanda, Glutexo, Glurak.
Ja.
Okay.
Blue Tech, so. Okay. Okay.
Das muss ich ja nachher erstmal nachgucken, ob das jetzt stimmt.
Safe nicht richtig, aber egal. Naja, also es war tatsächlich so, am Anfang war vor allem unser Augenmerk auf Thema Ladezeit und sowas, ne? Weil wir haben gemerkt, ey, mit diesem Skateboard-Konfigurator, den wir umfunktioniert haben, mit dem werden wir nicht weit kommen oder generell mit dem Thema WordPress. Mhm. Wir sind ja mittlerweile bei Shopify, das Konfigurator-Plugin ist komplett selbst gecodet und am Anfang ging es einfach darum, generell einfach mal die Ladezeit irgendwie zu verbessern. Bei der zweiten und dritten Version haben wir dann auch angefangen, mit einem neuen Hersteller zusammenzuarbeiten oder ich sag mal, der halt uns diese Rohprodukte bereitstellt und in der Kombination haben wir dann gesagt, okay, wir brauchen und wir müssen uns zum Beispiel bei den Produkten hier und da verstärken, weil einfach die Nachfrage so groß ist nach gewissen Modellen zum Beispiel und haben dann parallel aber auch geguckt natürlich genau, dass der Konfigurator direkt lädt, dass du dort nicht irgendwelche Bugs hast, so wenn du dir die Dartpfeile in den Warenkorb legst, so dass da irgendwas fehlt am Ende,
dass du keine Bananen bekommst.
Ja, genau. Also halt, es kam manchmal halt zum Beispiel vor, wenn du hinten die Flights bestellst, irgendwie mit einem Foto drauf oder sowas, dass da das Design irgendwie verloren gegangen ist auf dem Weg. Also es lag dann immer noch auf dem Server, aber halt, wir mussten uns das dann immer manuell nochmal runterziehen, dann musst du das erstmal suchen. Also das waren so ein paar Bugs, die wir manchmal noch hatten. Die haben wir mittlerweile aber auch alle gerade gezogen und dementsprechend sind wir mittlerweile auf einem sehr, sehr soliden Level unterwegs und haben eigentlich auch die Möglichkeit, selber ständig irgendwie neue Produkte mit dazu zu nehmen. Ne? Also wir haben mittlerweile einfach deutlich mehr Möglichkeiten, den Konfigurator auch weiterzuentwickeln in einer relativ schnellen Zeit.
Woran denkst du, liegt das, dass du hast es im ersten Satz quasi deiner Vorstellung so gesagt, dass ihr der einzige Konfigurator für Dartpfeile seid? Also ist es so ein krasser Burggraben, den Konfigurator dann nachzubauen oder hat einfach niemand Lust auf die Nische? Was sind so deine Gedanken, wie das quasi zustande gekommen ist?
Ja, ich sag mal so, es ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Klar, man kann den Dartpfeile-Konfigurator nachbauen mit einer Entwicklerbude und muss dann Betrag X dafür ausgeben. Wenn man einen Investor hat, ist das absolut möglich. Aber am Ende das Raffinierte ist eigentlich die Automatisierung im Hintergrund, muss man sagen. Also unsere Logistik, auch unsere Lieferantenbeziehungen oder sag ich mal unsere Prozesse, die wir uns mit der Zeit aufgebaut haben, wie die Produkte personalisiert werden. Wir haben da viele, sag ich mal, selbstgebaute Lösungen bei uns, weil wir einfach ein so spezieller Fall sind, gerade wenn es ums hier WMS-System oder so Warehouse-Management-System ging damals. Da sagen die meisten Anbieter einfach, ey Jungs, sorry, da können wir euch nicht weiterhelfen, da seid ihr einfach zu speziell und ich rede von den großen Anbietern, ne, oder auch von den kleinen, also da haben wir wirklich schon viel geschaut und am Ende haben wir es einfach immer selber gebaut und sind damit auch am besten gefahren oder teilweise eine Teillösung vielleicht mit einem externen Partner zusammen, aber ja, dementsprechend haben wir die Barrieren, glaube ich, sehr hoch gesetzt, um uns da quasi irgendwie auf Augenhöhe zu kommen mit uns. Da muss man schon ein paar Jahre investieren und auch ordentlich Geld mitbringen, würde ich sagen.
Das haben wir jetzt vorher gar nicht besprochen, aber was mich ultra interessieren würde, ist so ein bisschen so, wie fulfillt ihr das Ganze denn? Also irgendwie sozusagen, ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass du und Lukas da jetzt irgendwie, weiß nicht, Samstagabend in Berlin stehen und dann kommt da so ein Drucker, so ein Hartplastik raus und dann schneidet ihr das mit den Scheren zu, sag ich mal. Also ja. Das muss ja schon irgendwie, es wird ja wahrscheinlich dann extern fulfilled. Vielleicht kannst du so ein bisschen was zur Lieferkette sagen oder so. Also das ist ja irgendwie, dann will jetzt irgendjemand, ich will jetzt Gesicht von meiner Freundin irgendwie auf meinem Flight haben, weißt du, ich meine? Also das ist ja irgendwie auch jetzt schwierig. Ich mach mein Flight mit einem Gesicht auf jeden Fall von Tim drauf, sag ich jetzt schon.
Stark, ja, die müssen dann hier durchs Büro fliegen irgendwann. Tatsächlich machen wir es nicht mehr selber. Natürlich am Anfang, die ersten Bestellungen habe ich selber gepackt und zusammengeschraubt und mir da die Blasen an den Fingern geholt. Mittlerweile haben wir Mitarbeiter und wie gesagt, dieses Team von 20 Leuten da im Winter sind 70% davon nur für die Logistik zuständig. Und wir haben uns dagegen entschieden, mit externen da zusammenzuarbeiten oder mit irgendeinem Fulfillment Center, sondern wir haben auch dort, wie gesagt, wir haben teilweise so individuelle Lösungen, wo es am Ende im Chaos geändert wäre, wenn wir das irgendwie abgegeben hätten. Also auch diese Erweiterungen, die wir machen können, ne, und da jetzt weitere Produkte, das machen wir alles bei uns in Berlin. Haben da eine Lagerhalle oder eine Produktionsstätte, haben da unsere Mitarbeiter, die sich da in den Maschinen mittlerweile auch sehr gut auskennen. Da wird jetzt nichts irgendwie ausgeschnitten, sondern die Rohlinge, wie gesagt, die kriegen wir teilweise schon direkt, die werden dann letztendlich bedruckt. Die Gravuren setzen wir mit drauf, die Stahlspitzen werden eingepresst, ne? Die Sachen werden zum Teil noch eingefärbt, also solche Sachen machen wir bei uns dann.
Krass, aber da ist ja voll die krasse Wertschöpfung mit drin. Also das sieht man ja, denkt man ja in dem ersten Schritt eigentlich gar nicht. Also ich wäre jetzt eigentlich zu 100% davon ausgegangen, dass das irgendeine andere Bude macht, weißt du, ich meine?
Also sozusagen,
dass es ausgesourcet ist.
Nee, das tatsächlich, wir hatten mal das Szenario durchgespielt, wie das wäre vielleicht sogar günstiger gewesen im Jahresvergleich, einfach weil du weniger Fixkosten im Sommer hast. Aber nee, tatsächlich haben wir gesagt, nee, machen wir selber. Und ich bleibe auch dabei, dass wir das weiterhin selber machen.
Crazy. Ein Bereich, den ich bei euch auch noch einmal abhaken will, oder beziehungsweise der, glaube ich, sehr besonders ist, so das ganze Thema Community, wie ihr die Community einbindet und wie ihr irgendwie das Ganze auch aufgebaut habt. Also ihr seid ja generell, glaube ich, eher so ein bisschen so auch so Thema Build in Public, also jetzt auch nicht irgendwie so krass verschlossen, also nehmt irgendwie die Leute auch irgendwie gut mit irgendwie, und ihr habt ja irgendwie schon übertrieben früh angefangen mit YouTube und irgendwie, keine Ahnung, ihr seid irgendwie mit einer der relevantesten deutschen YouTube-Accounts, wenn es ums Thema Darts geht und sowas, also irgendwie schon irgendwie ganz konträr. Auch jetzt gar nicht allzu spezifisch, aber wie wichtig war es für euch, sozusagen Community früh mit einzubeziehen und sozusagen auch so eng an der zu arbeiten? Weil ich glaube, das ist irgendwie ein Bereich bei euch, der irgendwie mit so am entscheidendsten war, da, glaube ich, sehr früh mit drauf zu setzen. Und das zu einer Zeit, wo, glaube ich, noch keiner irgendwie wusste, was eine Community ist oder was irgendwie da die richtige Vorgehensweise ist.
Ja, definitiv. Also ich finde gerade am Anfang so dieses Thema mit YouTube, also wir haben, oder auch auf TikTok dann, als wir da drauf gegangen sind, du hast einfach über YouTube einen sehr hohen Wiedererkennungswert geschaffen. Also gerade teilweise, wenn wir auf den Events zum Beispiel unterwegs sind, so wie bei der WM jetzt im Ellipelli, da kommen die Leute zu uns und fragen uns, ob sie ein Foto mit uns machen können. Einfach weil die uns von YouTube kennen, oder teilweise dann wird der Tim hinterher geschrien und dann drehst du dich um und denkst dir, wer ist das? So, und dann
180.
Nee, aber das ist schon cool zu sehen, weil da sind manche Leute echt von Tag 1 schon dabei, die sagen, ey, ich habe mir damals eure Videos angeschaut, wie ihr da bei euch da irgendwie in der Studentenbude Darts gezockt habt. Es gibt viele Vorteile bei der Community. Man muss aber auch realistisch sein, finde ich, und sagen, okay, diese Treue wird auch nicht unbedingt immer so umgesetzt, wie man sich das vorstellt. Also am Ende werden dann YouTube-Videos zwar geschaut und dann Instagram-Beiträge geliked, aber gekauft wird bei der Konkurrenz so gefühlt. Ne? Das ist dann natürlich auch manchmal schade, wenn dann die Leute halt unter die Videos schreiben, ja, ich habe mir die Dartpfeile jetzt übrigens gekauft, und die sind dann halt irgendwie so eine von 0815 Darts von der Stange von halt irgendeinem Top-Spieler natürlich, aber jetzt keine von uns. Und dementsprechend, ich würde es mal so ein bisschen, ich würde dem Ganzen nicht zu viel Wichtigkeit geben. Natürlich ist es wichtig, dass du Fans hast oder, sag ich mal, auch irgendwie begeisterte Stammkunden, die immer wieder bei dir einkaufen und deine Produkte feiern. Aber ich sag mal, diese Community, die du teilweise im Social-Media-Bereich hast, so von der Treue manchmal erwarte ich mir ein bisschen mehr tatsächlich, oder haben wir uns mehr erwartet. Aber gerade am Anfang waren das die Leute, die am Ende bei uns die ersten Dartpfeile gekauft haben, ne, und uns vorangetrieben haben, ja.
Crazy. Was waren denn vielleicht so rückwirkend nur so für die Fuck-Up-Stories, so vielleicht irgendwie so zwei, drei Momente, die dir vielleicht so ein bisschen im Kopf geblieben sind? Weil ich glaube, so langsam wird es Zeit, dass wir uns mal so ein bisschen so diesem, ich nenne es mal, My Dart-File 2.0 widmen. Ja. Sag ich mal sozusagen alles, wo ihr heute seid, weil ich glaube, das ist ultra besonders, wie ihr da auch so spielt. Hast du irgendwie so zwei, drei Anekdoten im Kopf, wo du sagst, ey, das war irgendwie...
War ein richtiger Fail.
Ja, oder irgendwas Lustiges, keine Ahnung.
Neben der Start-Next-Kampagne.
Ja, die Start-Next-Kampagne, genau. Die
ist natürlich schon assi.
Die kann man immer als erstes nehmen. Ja, ich glaube, eine große war am Ende, was uns dann 2-3 Jahre wirklich auch ein bisschen gekostet hat beim Wachstum, war halt einfach, weil wir es so ein bisschen übertrieben haben oder weil wir einfach zu schnell wollten.
Das heißt ganz konkret?
Naja, dass wir versucht haben zu skalieren, haben unsere Fixkosten teilweise hochgetrieben und haben einfach in den 2 Jahren extreme Verluste geschoben, die wir teilweise ja letztes Jahr noch quasi irgendwie bereinigen mussten. Gibt's auch einen ganz schönen Spruch. Quasi skalieren mit Verlusten ist so wie 1000 Swipes auf Tinder ohne Match. Sieht busy aus, aber gebumst wird am Ende trotzdem nicht.
Spruch kommt von dir, oder was?
Der kommt von André Jonka, genau. Nee, den habe ich letztens mal irgendwo aufgegriffen, aber finde ich eigentlich ganz witzig, weil am Ende, ja, keine Ahnung, wird immer viel auf LinkedIn zum Beispiel über Skalieren gesprochen, aber am Ende klappt es halt manchmal auch einfach nicht so, wie man sich's vorstellt, ne? Also du hast manchmal einfach auch einen begrenzten Markt an der Stelle. Ne? Wir sind ja eine Nische in der Nische. So das, und das wollten wir uns teilweise gar nicht so eingestehen, sondern dachten halt immer so, yo, jetzt machen wir jetzt hier das nächste 100-Millionen-Business so gefühlt. Aber ja, man muss dann schon mal nochmal realistisch drüber nachdenken und gucken, okay, was kann ich denn schaffen in den nächsten Jahren? Und wir haben auch noch so viel Potenziale, keine Frage. Aber ja, also zu den 100 Millionen ist noch ein weiter Weg, sagen wir mal so.
Okay. Also die einzige Frage, ich weiß nicht, können wir auch am Ende nochmal kurz reinschmeißen, kann auch sein, dass wir die irgendwie anders platzieren, das ist so ein bisschen so, deine Geschichte ist ja auch ein bisschen so, du machst ja noch was anderes, so, und irgendwie mit My Mobility ist irgendwie auch irgendwie nochmal ein anderes Ding, vielleicht kannst du irgendwie noch zwei, drei Worte da erzählen, dann haben wir sozusagen deine Person auch noch irgendwie sozusagen einmal konkret sozusagen damit drin, ist ja irgendwie schon ein ziemlich besonderer Ansatz.
Genau, das ist, sage ich mal, nochmal was komplett anderes und mache ich tatsächlich aber auch mit Lukas zusammen, und das ist letztendlich... Ja, so ein nennst Herzensprojekt einfach so ein bisschen nebenbei, wo wir jetzt nicht unbedingt so diesen, ja, diese wirtschaftlichen Ziele, sag ich mal, haben, wie wir es jetzt zum Beispiel bei MyDartFile betreiben. Da geht es darum, quasi eine Mobilitätshilfe hier im europäischen Markt mit zu vertreiben. Da geht es quasi darum, Menschen ja mit einer Mobilitätseinschränkung das Schwimmen im Meer zu ermöglichen. Das ist quasi so eine Art Gerät. Also man kann gerne mal auf mymobility.com gehen, da kann man sich das mal anschauen. Das ist ja, ein Gerät, was du am Strand aufbaust und dann können dort die Menschen auf einem Sitz ins Wasser fahren, dort dann schwimmen und quasi darüber auch wieder aus dem Wasser herauskommen. Und das hat sich sehr gut in Griechenland bewährt, da haben wir es auch gefunden tatsächlich und jetzt sind wir mittlerweile mit vielen Tourismusbehörden und Kommunen in Deutschland an der Ostsee und Nordsee in Gesprächen, um das quasi auch in Deutschland zu etablieren, und das Interesse ist auch sehr groß. Wie das halt meistens so ist, steht da ein bisschen die Bürokratie im Weg oder gerade jetzt, ne, und in den letzten Monaten war es jetzt auch nicht unbedingt ruhig bei uns in Deutschland, dementsprechend braucht man da einfach einen langen Atem, aber das ist so ein Projekt, das betreiben wir so nebenbei. Der Fokus ist ganz klar immer noch auf MyDartFile, muss man auch dazu sagen, aber es ist eine coole Sache und macht uns auch trotzdem viel Spaß.
Wie seid ihr darauf gekommen?
Das war tatsächlich, wurde uns da ein Video zugeschickt damals von einem Freund, der war da im Urlaub und der hat das gefeiert irgendwie und wir haben es auch gefeiert und haben auch selber, sag ich mal, Familie oder aus Freundeskreisen, sag ich mal, die eine andere Person, die theoretisch auf so eine Mobilitätshilfe angewiesen ist oder das gut nutzen würde. Und dann haben wir uns damit ein bisschen näher beschäftigt und haben gesagt, alles klar, lass die mal kontaktieren da unten und haben uns das mal angeschaut und ja, da haben wir dann auch wieder so ein bisschen, ne, so wie bei MyDartFile, so Step by Step gar nicht groß drüber nachgedacht, irgendwie irgendwie die weite Sicht erstmal genommen, sondern erstmal die knallhart, also einfach erstmal umsetzen und schauen, wie es funktioniert, weil am Ende muss man auch sagen, das mit den Kommunen habe ich auch ein bisschen naiver eingeschätzt wieder, ne, wie immer. So, da dachte ich mir auch, ja, alles klar, okay, dann reden wir halt über 6 Monate statt 2 Monate. Aber nee, da redest du über 3 Jahre. Und genau, da lernt man auch noch jeden Tag dazu.
Sehr cool. Dann würde ich sagen, lass uns mal den ersten Part so ein bisschen abschließen. Und dann kommt immer eine Frage, die wir im Podcast-Cast stellen. Das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen?
Ja, von der Frage habe ich tatsächlich schon gehört, dass es die bei euch öfters gibt.
Von der Frage habe ich tatsächlich schon geträumt.
Ja, also tatsächlich ist es bei mir relativ kitschig, weil ich habe damals immer so als Unternehmervorbild Richard Branson gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob der Name wahrscheinlich...
Natürlich, wurde schon mal genannt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Nicht
so oft, aber ich glaube einmal.
Genannt, ja. Okay, nee, super. Ja, also an sich finde ich es halt faszinierend, wie der Mann unterschiedliche Geschäfts- oder Business-Cases aufgebaut hat auf eine extreme Größe, die teilweise auch überhaupt nichts miteinander zu tun hatten, so, ne? Und ich habe, glaube ich, alle seine Bücher gelesen damals, habe den Mann auch generell ganz gut verfolgt. Und ja, mal so ein Wochenende auf Necker Island mit ein bisschen Tennisspiel nebenbei, das kann ich mir schon gut vorstellen.
Crazy. Aber irgendwas, was von dem lernen willst oder einfach nur so?
Ja, also lernen definitiv. Also er, gut, ich glaube, so sein Hauptratschlag immer, wenn er irgendwie gefragt wird auf irgendwelchen Bühnen, so was hat am Ende, ne, so wohin oder was steckt hinter dem Geschäftserfolg, sagt er immer so die People's Business, also die Menschen dahinter, dass man dort die richtigen Leute an der Hand hat und ein cooles Team. Mich würde aber auch mal persönlich interessieren, wie er so mental so mit diesen ganzen Entwicklungen damals umgegangen ist. Also er beschreibt schon viel in seinen Büchern, aber natürlich ist es nochmal ein bisschen was anderes, wenn er dir dann selber erzählt, warum er mal die eine oder andere Nacht auch kein Auge zumachen konnte. Also ja, ich glaube, der hat auf jeden Fall auch schon ein sehr spannendes Leben gehabt, der Mann.
Ich finde es auf jeden Fall immer noch einen guten Call. Immer witzig, wenn du dann in den, boah, ich weiß gar nicht, wie die Fitnessstudios oder so richtig heißen, wenn du dann in Kapstadt bist und dann da in
der
Park. Ja, du weißt, was ich meine, du warst ja auch letztens erst da.
Ja, ja, genau.
Deswegen ist cool zu sein. Ah ja, das Virgin-Ding kommt dann von dem Herrn Branson.
Genau, oder bist dann in Australien und steigst ins Flugzeug und dann fliegst du mit Virgin Airlines. Ja, ja, das ist schon, schon krass. Ich glaube, das Erste, was ich mitbekommen habe, war tatsächlich, glaube ich, die Plattenfirma, also Virgin Records. Mhm. Das war so das Erste. Und dann, ja, wie gesagt, er hat ja damals, glaube ich, erstmal mit Virgin, mit den Bookstores, glaube ich, damit hat er angefangen. Und dann, glaube ich, ging es so weiter zum Plattenlabel und
irgendwann sind sehr, sehr viele verschiedene
Business. Ja, also das mit der Airline finde ich tatsächlich am krassen. Also da gibt es eine Story irgendwie anscheinend, wie er diese Airline gegründet hat. Das
erste Flugzeug auch bekommen
hat, ne? Genau, also er war selber quasi irgendwie Passagier, die Maschine ist abgehoben, also oder die Maschine ist irgendwie nicht geflogen an dem Tag oder sowas. Er war am Flughafen und dann ist er zu den ganzen Passagieren auch hingegangen, hat gesagt, ey, ich würde jetzt hier so ein Ding chartern und ihr zahlt mir dann irgendwie das Geld und dann charter ich die Maschine für alle und dann fliegen wir trotzdem heute noch ab. Keine Ahnung, wie viel da an dieser Geschichte dran ist, aber sie erzählt sich gut, finde ich.
Safe. Werbung in eigener Sache. Wie bei Appscale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in im ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen. Und damit auch wieder zurück zum Podcast.
Sehr cool. Dann lass uns mal ein bisschen so überleiten zum zweiten Part, wo wir das dann, ich nenne mal das Marketing, bei euch irgendwie schon ein bisschen mehr einfangen wollen.
Ja.
Kannst du vielleicht nochmal, bevor wir da auch dann tiefer reingehen, so beschreiben, wie sich dieser ganze Hype um das Darts-Spiel so ein bisschen entwickelt hat, weil ich würde halt sagen, 2018 hat das eigentlich niemand auf dem Schirm, so während Corona ist es dann nochmal ein bisschen stärker geworden und jetzt gibt's ja, also ich weiß nicht, ob das früher auch schon der Fall war, aber bei mir ist es mehr auf dem Schirm geworden, neben der Darts-WM dann noch die Premier League, die irgendwie live gestreamt wird, dann gibt's irgendwie Influencer-Turniere auf einmal, die irgendwie live gestreamt werden und woher kommt das auf einmal? Ist das so... Habt ihr das mitgeformt? Also kannst du wahrscheinlich 70 Fragen in diesem Bereich stellen, aber
kannst
du vielleicht einmal so ein bisschen einfangen.
Ja, natürlich. Ja, also mitgeformt haben wir es hoffentlich schon mit in Deutschland. Also den Aufwand, den wir uns da gegeben haben, im Social Media Bereich, ich glaube, da haben wir schon ein bisschen bei dem einen oder anderen so einen kleinen Aufweckmoment geschaffen. Man muss aber auch grundsätzlich sagen, dass Darts einfach durch die PDC, also das ist quasi der Dachverband, also so wie die FIFA im Fußball, der Barry Hearn, der kommt ursprünglich aus dem Boxsport und hat da auch schon viel gemacht und der hat Darts halt auf ein Level gehoben, damals auch mit Phil Taylor zusammen. Also Phil Taylor war ja eigentlich so der größte Dartspieler ever, 16 Mal Weltmeister geworden und der war ja auch einer der Mitbegründer der PDC damals, also der oder ist zumindest als einer der ersten Spieler mit rübergegangen zu dem Verband. Und die PDC ja, geht einen sehr kommerziellen Ansatz und das ist auch der Grund, warum der Dartsport heute da ist, wo er ist. Ich meine, früher wurde auf der Bühne teilweise geraucht, Bier getrunken und sowas. Ne? Also
wirklich, das ist halt wirklich noch mehr Kneipensport.
Ja, kenne ich noch eine Bühne, auf der das passiert.
Ja, die kenne ich auch.
Das Kölsche Bankett.
Ja, nee, aber das war, also genau, das ist so ein, also die PDC an sich ist einfach der Grund dahinter, die organisieren ja so viele Events mittlerweile, auch so eine Tour, wo sie dann in New York sind, im Madison Square Garden, wo sie, weiß ich nicht, irgendwie in Asien unterwegs sind mit den Dartspielern und mittlerweile einfach so viele Turniere geschaffen haben, auch in Deutschland, also gibt es den PDC Europe, das ist der deutsche Ableger, die organisieren so diese ganzen Events in München, Hildesheim und wo auch immer sie überall spielen. Also da hat sich einfach viel getan und da gibt es eine gute Struktur, sag ich mal. Und Darts an sich ist halt einfach, also das haben die Leute halt auch mittlerweile mitbekommen, einfach super spannend, ne? Also wir haben immer gesagt, so Darts ist wie 90 Minuten Elfmeterschießen, so, du geht die ganze Zeit halt, ne, von links nach rechts und bei jedem Wurf kann was passieren, der zählt. Und das merkst du auch, dass Darts einfach ein krasser Mentalsport ist, das siehst du den Spielern an. Und wenn du mal so ein bisschen so dieses Regelwerk verstanden hast, dann bist du auch direkt mit dabei.
Relativ schnell drin, wollte ich nur ergänzen. Aber
ja, also relativ schnell drin.
Grundsätzlich hat das natürlich aber irgendwie immer so zwei Seiten. Also sozusagen den Hype irgendwie sozusagen mit zu formen oder beziehungsweise irgendwie aufrecht zu erhalten oder sozusagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ist so das eine. Ja. Checkmark, seid ihr dabei gewesen. Zweite Seite ist natürlich irgendwie so ein bisschen, okay, wie schöpfe ich das jetzt so ein bisschen ab? Und da muss man ja schon sagen, dass ihr da jetzt irgendwie natürlich irgendwie schon den einen oder anderen recht smarten Weg gegangen seid. Irgendwie das eine, was mir halt direkt einfällt, ist so das ganze Thema Buzzword-Bingo, TV-Spots, was da möglich ist. Und anderes ist so ein bisschen so B2B-Partnerschaften, da irgendwie krass ins Branding zu gehen. Wenn wir uns vielleicht in dem ersten Schritt so ein bisschen so auf das Thema so Fernsehwerbung und Co. Ja, einfach so ein bisschen beschränken oder damit anfangen, ist es halt schon irgendwie so, in meinem Verständnis, korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist, dass es schon irgendwie so ein bisschen so ein, da haben viele Leute eine Meinung zu, aber keiner weiß irgendwie eigentlich so richtig, was abgeht. Weißt du, ich meine, es gibt irgendwie nur so zwei, drei Brands, wo man sagt, okay, alles klar, die machen da was und es ist irgendwie so, man hört so, was bei rauskommt, aber es ist jetzt nicht so ganz transparent. Bei euch ist es ja dann einfach so, ihr habt irgendwie zu den größten Turnieren dann irgendwie Prime-Werbung geschalten, also irgendwie so schon so, würde ich sagen, ja, fällt mir jetzt wahrscheinlich nur ein schlechter Vergleich ein, aber ich würde schon den Ferrari unter den Fernsehwerbungen in dem Bereich nennen, sage ich jetzt einfach mal.
So wie wenn du eine Werbung in der Super Bowl Halftime Show oder sowas dann wahrscheinlich
hast. Genau. Ja, 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 das ist ein guter Vergleich. Ja, sehr schön. Deswegen mache ich das mit dem zusammen. Also, ja. Nee, das ist so die Frage, so, wie hat das bei euch angefangen? Wie kam das so ein bisschen? Gib gerne mal irgendwie so ein bisschen so einfach alles, was dir so in den Kopf kommt, rein. Das ist einfach voll der geile Bereich.
Ich hoffe, euer Werbespot hat nicht so viel gekostet wie der in der Super Bowl Halftime Show.
Nee, der hat nicht so viel gekostet. Aber ich weiß ganz genau, wovon du redest. Und tatsächlich genau für uns war, oder ich werde auch schon relativ lange mit der Frage bombardiert aus Freundeskreisen oder auch Familienkreisen, hey, wann schaltet ihr Werbung? Das ist die eine Frage. Und das zweite ist ja, wann sponsert ihr einen Spieler? So, das, darum geht es meistens. Fernsehwerbung war tatsächlich genau, das ist immer, glaube ich, auch im Kopf der deutschen E-Commerce-Gründer oder generell, wenn du eine D2C-Brand hast, so Fernsehwerbung, das klingt schon direkt sehr teuer. Und tatsächlich ist es auch nicht ganz günstig, weil du hast natürlich extreme Streuverluste, wenn du es jetzt mit Meta-Ads oder was auch immer vergleichst, wo du ja deutlich klarer vielleicht targetieren kannst. Und klar, wir haben natürlich das große Glück, dass wir so ein riesiges Sportevent haben, Darts, die Darts-WM, die einfach so eine hohe Relevanz hat. Der Zeitpunkt ist extrem günstig für uns, weil zwischen den Jahren läuft halt sportmäßig nichts in Deutschland. Da liegen die ganzen Leute mit dickem Bauch auf der Couch nach dem Weihnachtsessen und gucken sich dann halt Darts an. Und ja, und jeder hat, glaube ich, auch in Deutschland, oder ich sag mal so, wahrscheinlich 95% der Leute, die ich gefragt habe, haben schon mal einen Dartpfeil in der Hand gehabt. Das heißt, man hat eine relativ gute Nähe, sage ich mal, zum Sport. Jeder kennt's. Und jeder, ja, und selbst wenn man es vielleicht nicht für sich selber kauft, hat man meistens einen Geburtstag oder einen anderen Anlass, um dann zum Beispiel den Papa oder wen auch immer zu beschenken. Und ja, wir haben diese, also wie ist das eigentlich entstanden mit TV-Werbung bei uns? Wir haben einen Kontakt bei Sport1, der, ich sag mal in Anführungszeichen, nervt uns schon relativ lange, bei ihm mal Werbung zu schalten.
Der hat sich aber eigentlich ganz gerne, ich kann nicht sagen.
Ja, der Danny, Grüße gehen raus, ein guter Mann. Und den kennen wir tatsächlich seit dem ersten Gründungsjahr und da wollte er uns schon den ersten Spot verkaufen, wo wir gesagt haben, hier Danny, ich weiß halt mal, wie Google Ads funktionieren, wie soll ich denn jetzt TV-Werbung schalten?
Aber gut, dass du schon mal das Bewusstsein hattest und ich dachte, ja okay, gib ihm, wir schalten jetzt TV-Werbung, weil das kann ja auch so ein Holy Grail oder sowas dann sein, irgendwie so.
Ja, nee, da wäre unsere Website wahrscheinlich ein halbes Jahr offline danach gewesen, weil die komplett gecrashed wurde. Ja, also man muss sich ein bisschen vorbereiten, zum Beispiel auch auf TV-Werbung. Also bei uns ist es so entstanden, letztes Jahr, es wurde auch spontan entschieden tatsächlich, im Oktober kam eine E-Mail von besagten, wir nennen ihn jetzt Danny, der mir ein sehr gutes Angebot, sag ich mal, auf den Tisch gelegt hat und wir gesagt haben, alles klar, lass uns das mal einfach jetzt probieren. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, wir haben noch ein bisschen Budget übrig und würden das da gerne mal einsetzen. Und ja, das haben wir dann gemacht, haben diesen TV-Spot selber auch low-budget produziert, finde ich trotzdem sehr professionell am Ende rübergekommen. Und die andere Sache war natürlich auch zu gucken, okay, deine Website muss es natürlich auch aushalten können, wenn da auf einmal in unserem Fall irgendwie über 13.000 Leute gleichzeitig in deinem Dartfile-Konfigurator rumbasteln. Ne? Also Shopify kann das ab, aber halt nicht unser Konfigurator zwingenderweise. Also beim ersten Mal zum Beispiel, als der Spot ausgespielt wurde, waren wir mal kurz irgendwie 5 Minuten down. Ist natürlich bitter, weil die Pause, wo der Spot halt ausgespielt wird, zwischen den Dartspielen, die ist dann halt auch irgendwann wieder vorbei und dann wollen die Leute auch wieder Darts gucken. Das heißt, den ersten Spot haben wir so ein bisschen verbraten, kann man sagen. Und wir hatten insgesamt 5 Stück zum Viertelfinale und dann WM-Finale. Und das war definitiv dann die Super Bowl Halftime-Show. Und da, aber zum Finale hat dann alles wunderbar geklappt und es war auch echt, also wir haben es live im Lager geschaut und bei uns und es war auch echt eine geile Erfahrung. Also du siehst, wie der Spot läuft und direkt im nächsten Moment hast dein Shopify-Dashboard und du siehst wieder. Das
blinkt dann ja auch so schön auf.
Ja, der kommt ja gar nicht mehr hinterher, der Zähler, ja. Ne? Also du musst ja ständig theoretisch die Seite aktualisieren, damit du immer wieder den aktuellen Stand hast. Und wir waren auch überrascht von der Conversion Rate, also da ist echt gut was rübergekommen.
Was heißt denn das effektiv?
Also ich sag mal so, am Ende hatten wir so einen isolierten Kanal ROAS von so 3,4. So, das war das, was wir so nach unserem Tracking und unseren Analysen so feststellen konnten.
Nur über die Finalkampagne oder über alle hinweg, die ganzen 5?
Über alle hinweg, okay. Über alle hinweg. Und klar, so dieser Conversion Value von deinen Google Brand Kampagnen zum Beispiel, die gehen natürlich auch noch hoch. So. Also du, genau, da muss man sich auch drauf einstellen, ne? Wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt mein Budget für den Spot, musst du aber dein Budget auch für deine Brand Kampagnen ein bisschen erhöhen, weil die geht einfach auch durch die Decke in dem Moment, wo du TV-Werbung schaltest, weil viele halt einfach nur nach deinem Namen googeln und drücken dann halt auf deine Brand Anzeige. Ja, aber es war wirklich sehr erfolgreich. Wir haben, glaube ich, bei dieser Darts-WM, glaube ich, als Rekord 3,1 Millionen Menschen in der Spitze gehabt. Bedeutet.
An Zuschauern in Deutschland.
Genau, die zugeschaut haben.
Die Kampagne gesehen haben.
Ja. Boah. Den Spot. 3,1 Millionen.
3,1 Millionen, das wird ja geisteskrank.
Nur bei Sport 1, muss man sagen.
Das ist also mehr als ein Länderspiel manchmal, oder? Ja. So vom Gefühl her.
Ja.
Also ein Länderspiel deutsche Nationalmannschaft irgendwie
so. Kommt aber an, gegen wen sie zocken.
Ja, glaube ich.
Wenn du jetzt ein Final-Four-Finale da stehen hast, wird es wahrscheinlich auch mehr sein.
Ja, das ist safe. Ich glaube, Argentinien und Deutschland haben damals mehr Leute gesehen. Aber
nur einer mehr.
Ja,
glaube ich nicht.
Glaube ich
nicht. Kennst du die Zahlen?
Fakten. Nee, aber es war schon sehr, sehr erfolgreich, auch von Sport 1 selber, von ihren Einschaltquoten. Ich glaube, das bei denen auch das größte Event im Jahr. Und war für uns dann auch so ein bisschen der Beweis, alles klar, das klappt. Wir haben jetzt zum Beispiel auch bei der Premier League auch noch Werbung geschaltet. Wobei, da muss man dann auch sagen, da erreicht man natürlich wieder so ein bisschen andere Leute, weil bei der WM schaltet halt jeder ein, also selbst meine Oma. Ja, klar, die hat auch wegen mir eingeschaltet, aber jetzt nicht unbedingt, also es gibt halt viele Leute, die einfach Darts angucken, ne?
Und ich würde auch einfach mal in den Raum stellen, sozusagen die Schnittmenge von den Leuten, die sozusagen die Champions League gucken,
ja.
Das sind sehr, sehr viele, die auch einfach die sozusagen das Hauptturnier dann einfach gucken und dann ist es halt so, ja okay, ich kenne die halt, ich habe es schon mal gesehen, so ja, weißt du, ja, ich meine, das ist ja, nicht mehr so dieser Schocker-Moment, also.
Definitiv, wir hatten halt auch ein geiles Finale, muss man auch dazu sagen, wir hatten Luke Littler, 17-Jähriger, ne, zweites Mal bei der ersten WM stand er ja schon im Finale, da hat er dann aber verloren und jetzt zweite WM, wo er teilgenommen hat und dann gewinnt er das Teil dagegen Michael van Gerwen, The Green Machine, geiler Typ, und das war schon so ein kleines Legendenduell, könnte man sagen, weil Luke Littler halt so der Rising Star ist, der kleine Messi, und Michael van Gerwen halt eher so der, ne, der Platzhirsch, der schon 3-mal Weltmeister wurde. Das war schon cool.
Aber ist das dann sozusagen, du hast es eben so im Nebensatz so leicht salopp erwähnt, dann so der nächste Schritt sozusagen, das noch mehr zu professionalisieren und beispielsweise zu sagen so, hey, ich sponsor jetzt mal einen Littler.
Luke Littler ist auch schwierig.
Wirklich, aber ist ja ein ganz, ganz gefährlicher Name.
Ja, Luke Littler.
Littler. Aber es ist dann sozusagen so der nächste Sinn, die Schritte zu sagen, ey, ich sponsor mal irgendwie so ein Luke Littler oder zu sagen, damit würde man es ja nochmal sozusagen auf ein nächstes Level wahrscheinlich eben.
Ja, also tatsächlich, ich meine, musst ja ein bisschen entscheiden, wo du dein Budget jetzt reinsteckst. Ein Sponsoring ist schon sehr teuer und man muss sagen, das ist halt nicht so performance-getrieben, wie es jetzt bei einem TV-Spot der Fall ist. Oder ich meine, wir hatten ja diesen Performance-Gedanken, dass wir natürlich Conversions auch haben wollten. Wenn du ein Sponsoring anstrebst, ja, da kommt es ein bisschen auf deine Strategie, glaube ich, drauf an, weil am Ende verkaufst du halt größtenteils natürlich dann auch die Dartpfeile von ihm und da machst du dann am Ende deine Returns. Ich glaube, am Ende verdienst du jetzt nicht unbedingt das Geld, weil dein Name irgendwie auf der Brust geklebt ist. Klar, es gibt Brand Awareness am Ende und du kannst damit so ein bisschen um die Häuser ziehen und sagen, hey, den sponsor ich, aber am Ende machst du die Sales dann halt bei solchen Geschichten wie jetzt bei, wenn Luke Littler halt Weltmeister wird und jeder will seine Pfeile natürlich haben. Und wenn wir natürlich den zukünftigen deutschen Darts-Weltmeister sponsoren, dann wäre das natürlich eine leckere Angelegenheit. Aber ich glaube, vorher werden wir erst nochmal gucken, wie wir uns bei TV-Spots noch besser aufstellen können. Auch dieses Jahr da vielleicht noch ein bisschen mehr, auch ein paar mehr Spots noch vielleicht dazu buchen werden. Mal gucken.
Aber warum ist das nicht so? Also vielleicht bin ich auch einfach nicht gut genug durch euren Shop gegangen, dass ihr quasi nicht mal vorkonfigurierte Pfeile sozusagen habt oder sehr selten und dann halt auch gar keine Pfeile von Spielern irgendwie damit drin haben. Also
ja, also ich tatsächlich haben wir gestern zusammengesessen, haben die neuen Fertigsets besprochen, die wir jetzt im Herbst launchen werden.
Ich habe dir natürlich nur die Steilvorlage
gegeben. Ja, genau. Nee, also das ist tatsächlich auch ein Produkt oder ich sag mal eine Produktpalette, die wir auch wieder ein bisschen im Shop hervorheben wollen. Die hatten wir schon mal, haben wir sie dann rausgenommen und jetzt launchen wir wieder die neuen Sets quasi. Mit Spielerdarts haben wir einfach noch nichts gemacht, weil wie gesagt kein Spieler sponsoren und du brauchst die Markenrechte von dem am Ende, ne? Und da jeder Dartspieler hat einen der führenden Darts-Hersteller im Rücken und wir stellen uns da dann natürlich auch irgendwann an, aber wie gesagt, wir haben aufgrund auch unserer Zielgruppe da einfach über TV-Werbung aktuell viel mehr Wachstumsmöglichkeiten. Wir wollen auch in andere Märkte, beispielsweise UK kommt jetzt als nächstes, ist ja eigentlich der größte Markt, wenn man es so möchte, wobei Deutschland der stärkst wachsendste Markt war oder immer noch ist. Und aber UK hat ja auch irgendwie knapp 70 Millionen Einwohner, da ist Darts, in jedem Pub wird Darts gespielt, so, da hast du nicht diese Saisonalität, also da haben wir auch extrem viele Möglichkeiten und bevor ich mich dann da mit irgendwelchen Sponsoring-Maßnahmen beschäftige, haben wir da einfach viel mehr Wachstumschancen und deswegen wird das erstmal priorisiert.
Okay, das heißt aber auch beispielsweise, müssen Sie es auch gar nicht so unfassbar lange drehen, aber ihr habt ja schon irgendwie auch noch einen kleinen B2B-Arm, sag ich mal, der ist dann jetzt eigentlich gar nicht so fokussiert, also sozusagen der Fokus liegt weiterhin ganz klar irgendwie im B2C, weil der glaube ich auch, also das ist natürlich geiles Branding, und irgendwie ist natürlich dann auch irgendwie wahrscheinlich aus der Profitabilität her gesehen schon sehr, sehr geil, wenn man dann, weiß ich nicht, ein paar tausend Sets an, weiß ich nicht, Borussia Dortmund verscherbelt so ein bisschen. Das ist dann natürlich irgendwie easy takeaway, aber sozusagen das Wachstum und die langfristige Ausrichtung liegt auf jeden Fall im D2C-Bereich.
Ja, es wird parallel, sage ich mal, betrieben. Man muss aber sagen, 90% der Umsätze kommen durch den D2C-Shop oder halt durch Amazon und Shopify. Die anderen 10% kommen durch B2B, genau. Also wir haben in vergangenen Jahren coole Projekte umsetzen dürfen mit Bugatti, also dem Herrenausstatter, nicht der Automarke.
Noch nicht.
Dann mit DHL zum Beispiel, Bitburger, also wir haben
viele Fußballvereine auch, ne?
Genau, Fußballvereine haben wir auch, da sind wir Merchandise-Partner quasi, also die bestellen auch regelmäßig nach, zum Beispiel VfL Bochum oder Hertha BSC, die bei uns quasi ihre Dartpfeile und ihre Produkte bei uns einkaufen. Da haben wir sehr viele Vereine, haben halt auch den Riesenvorteil, dass wir einfach geringe Stückmengen anbieten können an die Vereine. Gerade für die kleineren ist das sehr interessant. Ich glaube, der erste Drittligist, den wir hatten, war Rot-Weiß Essen. Ich hoffe, sie spielen in der dritten Liga, sind die Regionalliga mittlerweile.
Weiß ich gar nicht. Damit, das traue ich mir nicht zu sagen, dann fliege ich auch noch.
Naja, auf jeden Fall, wir haben wirklich aus allen möglichen, wir haben ja auch SG Wattenscheid 09, die haben wir auch dabei, also wir haben wirklich alle möglichen Vereinsgrößen, haben auch mittlerweile Eishockeyvereine, Eisbären Berlin zum Beispiel, die sind bei uns. Also man merkt auch, ne, dass Darts jetzt nicht unbedingt, also dass das auch bei Eishockeyvereinen zum Beispiel im Fanshop auftaucht mittlerweile, so Dartpfeile mit dem ihrem Logo. Und da haben wir uns auch sehr stark mittlerweile drauf fokussiert, machen auch immer ein paar Experimente, wie man dort an neue Kunden kommt. Am Anfang gerade bei uns so Cold Calling oder an die direkte Ansprache, sind auch ab und zu auf irgendwelchen Messen unterwegs und versuchen da neue Kunden zu gewinnen, aber meistens auch dann über Weiterempfehlungen zum Beispiel. Ja.
Aber müsste man nicht eigentlich sozusagen auch einfach mal, um eine steile These in den Raum zu stellen, nicht irgendwie auch viel mehr sozusagen reinpushen, so das Thema irgendwie noch größer zu machen? Also irgendwie sozusagen zu gucken, okay, wie kriege ich irgendwie Content auf die Beine, wie kriege ich irgendwie Leute animiert? Wir haben da eben kurz drüber gesprochen, irgendwie so ein bisschen so irgendwie The Last Dance, dann irgendwie Full Swing oder irgendwie Ride to Survive, so ein bisschen.
Drive to Survive. Das ist ein Formel 1.
Ja, sozusagen die Formel 1-Geschichte sozusagen, ja. Die ja wirklich alle drei Sportarten sozusagen nochmal krass geboostet hat, dass man irgendwie nicht mehr gucken muss, ich würde sagen, der Hype-Train ist jetzt irgendwie am Peak angekommen. Ich weiß nicht sozusagen, ob eine nächste WM sozusagen nochmal sozusagen so krass übersteigt mit diesen Wachstumskurven, die man vorgegangen ist. Müsste man nicht irgendwie sagen, okay, man muss irgendwie viel mehr irgendwie sozusagen grundstrukturell gucken, wie man sozusagen das Thema irgendwie noch mehr fördern kann?
Ja, ich glaube, wir haben so viel Rückenwind aktuell, gerade beim Thema Dartsport, also gerade gerade die deutschen Spieler sind für uns halt sehr entscheidend. Ne? Also es war jetzt, bei der letzten WM war das erste Mal, glaube ich, dass wir 5 Spieler dabei hatten. Ich hoffe, es sind 5, sonst blamiere ich mich jetzt hier bei.
Das haben wir eben auch schon gemacht.
Zumindest wenn Lukas sich den Podcast anhört.
Jeder diesen Podcast hört, weiß es auch nicht.
Naja, ich glaube, es waren 5 Spieler, genau. Und das war das erste Mal der Fall. Sind leider nicht so weit gekommen, da ist noch Verbesserungspotenzial, aber gerade auch jetzt mit einem größeren Teilnehmerfeld bei der nächsten WM, dass es dann, keine Ahnung, 7 Deutsche sein, die da antreten werden. Und dann hast du halt auch so Spieler wie Martin Schindler, der gewinnt jetzt auch regelmäßig Turniere auf der European Tour oder ne, bei der WM, Gaga Clemens, der es bis ins Halbfinale schafft. Und wenn Gaga
Clemens,
genau, the German Giant. Also wenn wir es schaffen, da quasi konstant auch gute Ergebnisse abzuliefern, dann ist das wie beim Tennis damals mit Steffi Graf und Boris Becker oder mit der Formel 1 Michael Schumacher. Damals Raymond van Barneveld, holländische Darts-Legende, der wurde damals irgendwann Weltmeister zu 7. Hoffe ich auch wieder, dass es richtig ist.
Ich schau hier nur irgendwelche Fake News raus. Also.
Ich denke, aber was man denkt, Leute, gibt's gar nicht.
Tim guckt doch gar kein Dart.
Vielleicht bin ich gar nicht Tim Wacke. Oh Gott. Nee, Spaß. Nee, aber mit solchen Momenten werden wir definitiv auch weiter wachsen und Darts genießt einfach immer noch ja diese Wachstumskurve und MyDartFile per se kann auch noch extrem wachsen, ob das jetzt in Deutschland ist oder im europäischen Markt generell. Ich meine, irgendwann werden es auch die Vereinigten Staaten von Amerika sein, wo wir unsere Dartpfeile hin verschiffen werden. Also da ist noch viel möglich, ne? Und dementsprechend mache ich mir da gar nicht so die Sorgen, dass das jetzt irgendwie abebbt oder sowas, weil wir noch gar nicht den Höhepunkt erreicht haben.
Ja, ich denke mal, man guckt so nach links und rechts und man denkt so krass, wie das dann irgendwie darüber dann noch so krass skaliert ist, weißt du, ich meine, wo das,
keine Frage,
das ist dann ja nicht mehr irgendwie nur linear, das ist dann irgendwie schon so exponentiell, wie das dann irgendwie so anstrengt. Würde ich mir denken, so von wegen so, fuck, wie kriege ich das auch hin irgendwie so. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es jetzt sozusagen ein sehr einfacher Gedanke ist sozusagen.
Also, ja, keine Frage. Also wenn es da draußen jemanden gibt, der eine Filmproduktionsfirma hat oder ähnliches, gerne uns kontaktieren. Wir setzen uns zusammen, machen dann Konzept zusammen, um auch sowas wie Drive to Survive auf die Beine zu stellen, um das dann letztendlich an Netflix zu verscherbeln. Also da können wir gerne zusammenarbeiten. Nee, definitiv. Also sowas kommt, also du hattest jetzt, hatte ich vorhin euch ja mal kurz erzählt, dass da bei Sky zum Beispiel eine Serie gab, die wurde auch, da gab es jetzt auch die zweite Staffel schon, die Wespe hieß die. Da ging es um einen Dartspieler, der irgendwie ne, so mal richtig gut unterwegs war und dann sich jetzt auch so aus seinem Loch wieder rausarbeitet. Und die war, glaube ich, sehr erfolgreich. Also ich glaube, jede Serie, wo eine zweite Staffel produziert wird, ist erstmal prinzipiell erfolgreich gewesen. Und da haben wir auch gemerkt, ja, jetzt bei Sport 1 zum Beispiel läuft irgendwie so eine Darts-Reality-Show 4 Wochen lang im Mai, Juni, so, das ist auch neu für uns. Da ist
schon Bewegung drin.
Genau, also da passiert schon ein bisschen was. Luke Littler, wie gesagt, so ein 18-Jähriger oder 17-Jähriger, der eine Darts-WM im zweiten Anlauf gewinnt, ist ja auch super Eigenwerbung.
Stimmt.
Weil jeder 16, 15, 14-Jährige denkt sich jetzt auch, okay, wenn der das kann, jetzt habe ich auch 4 Jahre Zeit und trainiert jetzt wie ein Bekloppter. Also ich glaube, was jetzt so gerade an jungen Dartspielern nachkommen wird, weil man sagt ja auch immer, okay, beim Dart so gefühlt sind es immer ein bisschen ältere Herrschaften. Ich glaube, da wird da jetzt auch viel junges Gemüse nachkommen und wenn die mal, da wird es bestimmt das ein oder andere deutsche Talent auch geben.
Spannend. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es, ich bin zufrieden.
Konnte ich dich mit dem Dartfieber infizieren?
Doch, auf jeden Fall. Sehr also ich gut. muss ganz ehrlich sagen, klar, ich hätte jetzt noch so 1-2 Fragen, aber ich finde es ein sehr rundes Ding. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's eine tolle Geschichte. Die Sache ist ja noch nicht ganz vorbei, aber es sehr, sehr rund, also passt irgendwie einfach alles. Ich find's sehr geil. Also das muss ich ehrlich sagen. Ich sitze selten im Podcast, wo ich mir dann so denke, so, ey, das stimmt irgendwie einfach alles, weißt du, was ich meine?
Ja, nee, freut mich auf jeden Fall, dass es dir gefällt. dass es eine runde Sache ist.
Sauberabend.
So, ich glaube, wir haben ja noch jemanden eigentlich, der nochmal bei uns vorbeischauen wollte.
Ja, oder? ich würde sagen, wir stellen die letzte Frage und dann holen wir uns den Special Guest. Mhm. Alle, die noch dran sind, ist vielleicht auch gar keiner mehr da.
Vielleicht sind wir auch unter uns.
Dann lass uns mal zur zweiten Frage kommen, die wir jedem Podcast gerade stellen. Das ist die Frage, was ist der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Kann E-Commerce-wise sein, unternehmerisch sein, also, was Privates.
So viele Ratschläge haben wir tatsächlich nie angenommen, deswegen haben wir so viele Fehler gemacht. Nee, also am Ende fand ich immer einen guten Ratschlag, so sich einfach auf das Wesentliche zu fokussieren. Ich glaube, kann man auf alles im Leben so ein bisschen ummünzen, aber gerade auch als Unternehmer oder als Gründer, man lässt sich sehr schnell von irgendwelchen Sachen oder neuen tollen Projekten ablenken, die halt irgendwie gerade cool und fresh sind. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal TikTok-Shop, ne? Das war jetzt hier so das letzte große Ding irgendwie in der E-Commerce-Bubble, wo jetzt auch die meisten dann wieder so ein bisschen zurückgerudert sind und sagen, okay, so cool ist es dann doch nicht. Ich bin froh, dass wir da keine Minute Zeit reingesteckt haben. Wir haben damals so extrem viel Ressourcen und Zeit teilweise in die SEO-Game reingesteckt, wo du wirklich diesen 80-20-Punkt komplett verpasst hast. Also warst du nur noch an den letzten 20% dran. Mhm. Und da hätten wir uns viel mehr vielleicht ums Thema Meta-Ads schon kümmern können und hätten da bestimmt mehr draus gezogen, als dann mit unseren komischen Dartspieler-Seiten, um herauszufinden, ja, wie viele Titel der eine jetzt gewonnen hat. So, da war ja einfach viel Ablenkung da und sich wirklich aufs Wesentliche konzentrieren und dann dort auch alles reinstecken. Und ja, ich glaube, das war so ein sehr guter Ratschlag, den ich bekommen habe. Oder den war auch so ein bisschen Learning, was wir selber mitgemacht haben. Ja.
Okay, dann holen wir unsere Katze rein. Ja, gut. Also,
Da sind wir wieder.
Für jeden, der diesen Podcast auf dem Video sieht, der denkt sich jetzt wahrscheinlich,
was ist hier passiert?
Eine kurze Reise nach Jerusalem und ein dritter Freund ist gespawnt. Sag kurz Hallo.
Ja. Ich bin André von Mozartbett, vielen Dank. Ich wurde hier quasi spontan reingeworfen, musste jetzt ohne große Vorübung das Bullseye treffen.
Ja. Oh Gott, das klappt sehr gut.
Er ist direkt drin im Thema, merke ich schon. Ne?
Ja,
stimmt, du hast doch Dartpfeile auch von uns bekommen.
Ja.
Wie läuft das Darts-Game denn?
Ich würde mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es sieht wunderbar aus bei unserem Büro. Also ich kann es jedem nur empfehlen, der diesen Podcast hört, sich selber eine Dartscheibe zu holen oder von euch eine Dartscheibe zu holen mit eigenen Pfeilen. Mhm. Das ist schon was Feines. Das fehlt hier auch im Büro bei euch.
Ja, wir kriegen jetzt noch eins zugeschickt, wurde uns ja schon zugesagt.
Genau,
ja,
genau.
Hoffen wir, dass hier die Versprechen eingehalten wurden. Grundsätzlich kannst du gerne noch sagen, was sind deine zwei, drei Worte zu der Firma MyDartPhile?
Ja, das absolute, die Gleichheit zwischen Mozart und MyDartPhile ist
stimmt.
Ja die, dass wir beide personalisieren und beide eigentlich in einem, MyDartPhile in einer spitzeren Nische ist und eine klare Zielgruppe hat als wir wahrscheinlich, aber der Punkt der Personalisierung einfach extrem, extrem nah ist.
Ja.
Und ich habe ein sehr, sehr gutes, einen sehr, sehr guten Eindruck von der Firma, einen sehr guten Eindruck von Tim. kann da so wärmstens empfehlen. Und wir selber zocken selber auch im Büro bei uns eine ganze Menge. Also da an der Stelle toi, toi, toi. Ne?
Ja, okay. Also dann vielen Dank für den tollen Rat.
Für alle, die sich fragen, was macht André auf einmal hier? Kurz um die Connection, hatte Moritz ja schon am Anfang erwähnt. Dadurch ist der liebe Tim hier im Podcast gelandet. Wir gehen jetzt sofort alle zusammen noch was essen, weil André meinte, ey, wenn Tim im Büro ist, das ist eine witzige Konstellation, dann muss ich auch vorbeijoinen. Und dann hatte Moritz gerade die spontane Idee, dass wir André noch 2 Minuten im Podcast joinen lassen und 2, 3 nette Worte sagen lassen.
Extra für den Podcast hierher gekommen, du.
Den weiten Weg aus Nordhorn.
Genau.
Richtig Alkoholiker, du.
Allen Weg. Ich habe noch kein Bier drin, Leute.
Nee, also ich
bin jetzt irgendwas vorweg.
Ja, okay.
Freunde, bevor das hier ganz schlimme Ausmaße nimmt, ich glaube, wir können noch eine Stunde weiter privaten Podcast aufnehmen, aber wir lassen das jetzt einfach hier mal so stehen. Vielen Dank für deine Zeit, Tim. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, André, für die Connection und wir gehen jetzt was essen und vielleicht wird dann noch das andere, ein oder andere Kaltgetränk zu sich genommen.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung auf jeden Fall. War ein Genuss, hier zu sitzen und hoffentlich können wir das Ganze vielleicht dann nochmal in einer längeren Folge zu viert nochmal wieder aufleben lassen.
Stimmt.
Aber ja, wir haben Durst, glaube ich, und dann wünsche ich euch jetzt Good Darts und schönen Abend da draußen.
Danke dir, Tim. Ciao, ciao.
Vielen Dank, ciao. Werbung in eigener Sache. Wie bei AppScale, das sind nicht nur Marvin und ich, sondern mittlerweile mehr als 10 Personen, die hier im Hintergrund arbeiten und jeden Tag alles geben, damit die spannendsten D2C-Brands in Deutschland das beste AB-Testing und die beste Conversion-Rate-Optimierung bekommen, die sie verdient haben. Wir sind eine junge Agentur aus Köln, spezialisiert eben genau darauf, datengetriebenes AB-Testing für D2C-E-Commerce-Brands komplett in-house für die zu übernehmen. Und mit unserer einzigartigen Flywheel-Methode haben wir in den letzten 2 Jahren über 55 Love-Brands zu mehr als 60 Millionen Euro mehr Umsatz verholfen. Normalerweise platzieren wir in diesem Podcast nur E-Commerce-Gründer und Gründerinnen aus dem Dachraum. Heute wollen wir uns selber ein bisschen mehr in den Fokus rücken, wenn du Besitzerin oder Besitzer bzw. Marketingverantwortliche einer D2C-Marke bist und gerne mal wissen willst, was genau AB-Testing für deine Brand bedeuten könnte oder du das aktuelle Setup in deiner Brand einfach einmal hinterfragen möchtest, buch dir doch gerne unter www.appscale.de einen Termin oder schreib mir direkt auf LinkedIn. Was machen wir? Wir würden uns in dem ersten Schritt einmal kostenlos und unverbindlich einmal deine Zahlen angucken und daraufhin ein wirklich absolut unverbindliches, aber sehr detailliertes Audit anfertigen. Danach weißt du ziemlich gut, was in deiner Brand gerade gut funktioniert, was noch optimiert werden kann und alles weitere können wir von da besprechen.